Ich glaube, es sind alle versorgt mit Papier. Wir werden heute Nachmittag eine Reihe von Vorträgen haben, aber dann auch eine Austauschzeit. Ich mache den Beginn mit der politischen Situation zur Zeit Luthers. Meine Frau wird fortsetzen mit dem, was geistlich hier bewegt worden ist und welche Schritte hier dann gegangen worden sind. Dann wird Johannes Fichtenbauer und Franziskus Eisenbach sprechen zu Wort, Sakrament und Charisma, und dann werden wir eine Zeit des Austauschs haben. Meine Bitte vielleicht an dich, Walter, dass du kurz für diesen Nachmittag betest.
Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Gegenwart schenkst, dass du da bist, als der Liebende, der Erlösende, der Heilende. Ich erhebe deinen Namen über diesen Nachmittag, über alle, die vortragen sind, und bitte um deinen Heiligen Geist, damit er uns die Ohren öffne und das Herz. Bitte um deinen Schutz für uns alle und für dieses Haus. Deine segnende Hand auf uns jetzt.
Amen. Amen. Die politische Situation zu Ende des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat doch einige ganz wesentliche Verschiebungen und Spannungen gekennzeichnet. Ich habe mir oft gedacht, wie ich das so jetzt noch einmal gelesen habe, unsere Zeit ist auch eine Zeit des Umbruchs und der Spannungen, und diese Zeit, über die ich jetzt kurz sprechen werde, dürfte ähnlich gewesen sein, aber natürlich mit anderen Hintergründen. Ihr müsst euch vorstellen, eine Zeit, in der technisch unheimlich viel sich geändert hat. Militärtechnisch, durch die Erfindung des Schließpulvers, die ganze Frage des Festungsbaus und so weiter ist erschüttert worden, im wahrsten Sinn des Wortes, weil das also nicht mehr dem Stand gehalten hat wie früher. Es ist ein Aufbruch gewesen, auf der einen Seite auch nach außen hin, von Europa weg, die großen Entdeckungen, ich zeige es dann auch kurz noch in Kartendarstellungen, der Seeweg nach Indien, wirtschaftspolitisch ganz wichtig gewesen. Ich möchte nur eines sagen, vor einigen Jahren waren wir im türkischen Teil Zyperns und in diesem Teil von Nikosia, der also türkisch ist, ist eine Kirche gebaut worden, Ende des 15. Jahrhunderts, nur aus den Erlösen dieses Kaufmanns, der das er gespendet, von einer Schiffsladung Gewürze aus dem Osten. Muss man sich vorstellen, welche Werte damals hier auch unterwegs waren. Das ist natürlich damals noch der Weg gewesen über den von den Muslimen besetzten und beherrschten Teil des Nahen Ostens. Und trotzdem diese Gewinnspannen und diese Umsätze. In Mitteleuropa war es eine Zeit eines Gärungsprozesses, so würde ich es nennen. Auf der einen Seite große Unzufriedenheit über viele Zustände der Kirche, vor allem über den Reichtum der Kirche, auch über den Reichtum des hohen Klerus. Es war eine starke Erbitterung da über Zustände in der Kirche und über diese Reformunwilligkeit, die man vielerorts geortet hat. Ein weiterer Punkt, die Volksfrömmigkeit hat sich in eine ganz eigene Entwicklung, hat sich ganz eigenartig entwickelt. Ein ganz starker Zug hin zu Reliquienverehrung, zu Wallfahrten mit ganz einseitigen Schwerpunkten. In der Bauernschaft hat es gegärt, Unzufriedenheit vor allem mit den hohen Belastungen durch die adeligen Grundherren. Schon im 15. Jahrhundert einige Aufstände, die dann gerade in der Zeit Luthers explosionsartig, vor allem im süddeutschen Raum, sich entwickelt haben. zeige jetzt einige Kartendarstellungen. Die politische Situation Europas war gekennzeichnet durch zwei Machtblöcke. Das Habsburgerreich, das was hier in dunkelrot angegeben ist, sind die habsburgischen Hauslande gewesen. Da wo Deutschland steht, der Name Deutschland, also zwischen diesen orangen Flecken der Niederlande und dem dunkelroten Bereich, das war das Deutsche Reich, gekennzeichnet durch viele Fürstentümer, Herzogtümer, aber ein Kaiser darüber. Und dann Spanien, auch damals zu Habsburg gehörig, aber nicht nur Spanien hat zu Habsburg gehört, sondern auch der ganze Teil Süditaliens, Sardinien und einige Teile, wie ihr seht, Niederlande, Burgund und so weiter. Mailand zum Beispiel auch. Next one, please. Thomas. Und dann kam dazu, es wurde ein Reich, wie man sagte, wo die Sonne nicht unterging. Es war die Zeit der großen Entdeckungen, der Beginn des 16. Jahrhunderts, die ganzen Eroberungen in Mittelamerika, in Südamerika haben begonnen, mit einem ganz starken Transfer natürlich auch von großem Reichtum. Ihr kennt die ganzen Geschichten über die Gold- und Silbertransporte aus dem Inka-Reich und so weiter. Aber auch in Südostasien ist einiges spanisch geworden und damit habsburgisches, wie zum Beispiel die Philippinen, weil ja heute noch Spanisch zweite Sprache ist. Das sind die Entdecker gewesen. Natürlich nicht alle jetzt genau zur Zeit Luthers, aber das hat begonnen mit Marco Polo im 13. Jahrhundert und dann kamen die ganz großen Dinge, wie die Fahrten von Kolumbus nach Amerika, wie die Umsegelung von Magellan 1519, 1522 und vor allem diese Öffnung des Seeweges nach Indien. Das war ganz entscheidend. Also es ist eine neue Welt aufgegangen, handelspolitisch enorme Änderungen, die früher, wie zum Beispiel Zypern, schwer Geld verdient haben am ganzen Handel mit dem asiatischen Raum. Das ist also die Bedeutung sehr rasch zurückgegangen, wie also die Transporte um das Kap der Guten Hoffnung begonnen haben. Italien, auch vielleicht ein ganz wesentlicher Eindruck, wie hat Italien damals ausgesehen? Süditalien, Königreich beider Sizilien, Spanisch. Mailand eine Zeit lang Spanisch, dann Herzogtum. Und das, was hier in Lilla dargestellt ist, der Kirchenstaat. Heute 3 oder 5 Quadratkilometer, glaube ich, damals ein sehr großer Teil Mittelitaliens. Und was heute politisch auch wieder zur Sprache kommt, in Blau, die Republik Venedig, ein reicher Handelsstaat, der praktisch einen großen Teil der dalmatinischen Küste, heute Kroatien, besessen hat. Eine Bewegung, heute eine Partei in Norditalien, die will wieder eine Republik Venedig. Und dann ein ganz großer Machtfaktor, das Osmanische Reich. Die Mohammedaner, die Moslems, haben damals schon lange Kleinasien für sich eingenommen gehabt. Einen Großteil dessen, was heute Bulgarien, Rumänien und Griechenland ist. Und sind immer schrittweise weiter vorgedrungen. Serbien, Bosnien haben sich diese Staaten, die heute also Teil Rumäniens, Moldawiens und Ungarns damals gebietet haben, also als Vasallenstaaten untertan gemacht und sind 1529, das ist genau die Zeit der Reformation, bis Wien vorgedrungen und haben Wien belagert. Das war das erste Mal, dass sie also bis zur Stadt Wien vorgedrungen sind. Ein ungeheurer Druck, der hier praktisch das ganze 16. Jahrhundert und bis in das späte 17. Jahrhundert gegeben war, durch die Heere des Osmanischen Reiches, die immer wieder nach Mitteleuropa vorgestoßen sind. Und jetzt kommt dazu, Frankreich hat damals eng militärisch mit dem Osmanischen Reich zusammengearbeitet und Frankreich. Und da gab es Absprachen immer wieder, ganz einfach aus dem Grund, der französische König hat diese Übermacht des Habsburgischen Reiches gefürchtet, Spanien im Südwesten und in Mitteleuropa, das was heute Deutschland, Österreich, Böhmen und so weiter ist, er hat sich also in die Zange genommen gefühlt und dann noch der spanische Teil Italiens. Das hat also dazu geführt, dass 5 Kriege in dieser ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren zwischen Frankreich und dem Habsburgerreich und dass gleichzeitig die Türken immer wieder in Absprache mit dem französischen König hier ihre Vorstöße gemacht haben. Und dazu kam noch, das Osmanische Reich hat damals schon Nordafrika besetzt gehabt und der französische König und der osmanische Sultan haben gemeinsam natürlich auch sich bemüht, von Süden her hier Druck auszuüben. Es hat einen, wir würden sagen, Seeräuber gegeben, aber mit einer ganz kräftigen Flotte von Schiffen, Khairettin Barbarossa. Der hat immer wieder die Küstenstädte, die reichen, wie Genua, Neapel, Marseille, überfallen, ausgeraubt, tausende Menschen als Sklaven weggeführt, war natürlich ständig eine Bedrohung von Süden her. Das ist also einmal diese Situation. In dieser Zeit ist dieser Kaiser Karl V., der Habsburger, letztlich immer wieder ein Zerrissener gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, nach dem Anschlag der 95 Thesen gab es diesen Reichstag zu Worms und über Martin Luther ist die Reichsacht verhängt worden. Das heißt, er wurde exkommuniziert, war vogelfrei, das hat damals enormes Aufsehen erregt. Luther hat sehr viele Landesfürsten für die Ideen der Reformation gewonnen. Und damit ist im Habsburgerreich auch ein politisches Gegengewicht gegen die katholischen Fürsten entstanden. Das hat dann dazu geführt, 10 Jahre später, über die Details der geistlichen Entwicklung wird meine Frau noch berichten, 10 Jahre später, 1530, gab es dann das Augsburger Bekenntnis, wieder einen Reichstag, also eine Versammlung der ganzen Reichsfürsten und unabhängigen Reichsstädte in Augsburg. Da haben sich die protestantischen Fürsten zu einem Bund zusammengeschlossen, dem Schmalkaldischen Bund. Auch die wieder haben natürlich Rückhalt gesucht und mit dem französischen König Kontakt aufgenommen. Das heißt, Karl V. ist von innen her unter Druck gekommen und von außen her durch die Bedrohung vom französischen König, diese 5 Kriege und durch die türkischen Heere im Osten. Dafür hat er Geld gebraucht für diese Rüstungen, für die Ausrüstung der Armee und das Geld musste er natürlich, konnte er nicht aus eigenem aufbringen, sondern das brauchte er auch von den deutschen Fürsten. Das heißt, ein ständiges Ringen um Kompromisse auch auf dem politischen Gebiet. Und verbunden jetzt, weil ja sehr viele Fürsten sich der Reformation angeschlossen haben, er musste Kompromisse auch suchen mit den protestantischen Fürsten. Kaiser Karl hat diese ganze Zeit, er hat zuerst nicht nachgegeben, aber dieses ständige Ringen nach innen und nach außen hat ihn eindeutig zermürbt mit der Zeit. Dann kam also noch die ganze Entwicklung, wie schon skizziert, mit den Bauern, 1525, 26, ein Riesenaufstand Süddeutschland mit furchtbaren, grausamen Folgen. Hat ja auch im Leben Luther seine Rolle gespielt und auch in seinem Schrifttum sich niedergeschlagen. Er hat sich damals ganz stark für die Landesherren eingesetzt, hat eine Schrift verfasst gegen die Bauern und das hat auch intern mit seinen Mitarbeitern zu großen Konflikten geführt. Münzer zum Beispiel, einer seiner engsten Mitarbeiter hat sich auf die Seite der Bauernschaft geschlagen, hat auch im Aufstand mitgewirkt, ist dann zum Tode verurteilt worden und umgebracht worden. Das alles wirkt hier zusammen. Letztlich hat Karl V. resigniert. Er hat also abgedankt und ist in ein Kloster nach Spanien gegangen und hat sich vollkommen zurückgezogen und hat die Regierung seinem Bruder Ferdinand übergeben, was die deutschen Lande betrifft, und seinem Sohn Philipp, was Spanien betrifft. Also damals diese Teilung auf Sohn und Bruder. Was aber politisch und zeitgeschichtlich noch von Bedeutung ist, Luther hat die Bibel als erster in eine allgemein verständliche deutsche Sprache gebracht. Und um es kurz zu fassen, Luther wurde der Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache. Was auch noch ein interessanter Blickpunkt ist, Luther war ein sehr kämpferischer Mensch und das schlägt sich nieder in seinen Kontakten zu seinen früheren Mitarbeitern. Mit Ausnahme Melanchthon ist das überall zu Bruch gegangen. Aber er war sicher sehr durchsetzungsfähig. Aber es hat sich auch niedergeschlagen, dass er mit dem zweiten Strom der Reformation aus der Schweiz, vor allem mit Zwingli, keine Einheit gefunden hat. Also dieser Abendmahlstreit, die Frage des Abendmahls und der Gegenwart Christi in Brot und Wein, da hat man sich nicht einigen können. Zusammenfassend, eine Zeit eines ungeheuren Aufbruchs auf der einen Seite, aber auch eine Zeit ungeheuren Umbruchs und letztlich auch großen Leids. Man muss sich vorstellen, 5 Kriege mit Frankreich gegen Westen hin und damit der Grund gelegt für jahrhundertelange Konflikte mit Frankreich bis ins 19. Jahrhundert, war immer östlich, westlich des Rheins ein Kampffeld und die andere Front nach Osten mit den Türken, letzte Türkenbelagerung Wiens war 1683, also 250 Jahre später. Dann ist es mit dem Osmanischen Reich sehr schnell bergab gegangen. So eine kurze Skizze über diese Zeit in der Lebenszeit Luthers, was hat sich da abgespielt und vielleicht ganz gut, um hier zu sehen, in welcher Zeit hat Luther gelebt. Danke.
Ich möchte vorausschicken, dass ich ganz tief katholisch geworden bin. Ich war eigentlich Atheistin, ganz bewusst diesen Schritt getan habe, weil Gott mich also so geführt hat. Aber ich komme jetzt in letzter Zeit immer mehr drauf, dass ich von mütterlicher Seite evangelische Vorfahren habe, die Prediger auch waren in Siebenbürgen. Und das schlagt sich irgendwo auch durch. Also das möchte ich einfach vorausschicken, damit ihr ein bisschen von meinem Hintergrund wisst, warum ich manches so oder so sage. Ich habe versucht, in der Vorbereitung sehr viel zu lesen und zu studieren, weil das ist für mich immer wichtig, dass ich mich identifiziere mit dieser Zeit. Aber ich habe dann mitbekommen, ich muss in 40 Minuten praktisch jetzt etwas berichten, was an sich so ein breites Feld ist. Daher habe ich es dann auf 3 Teile reduziert. und möchte euch damit eben davon einfach etwas erzählen. Im Oktober 2011 besuchte der Papst Benedikt XVI. Das Kloster in Erfurt. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern können. Und in diesem Kloster war Martin Luther von 1505 bis 1509 Mönch. Und Benedikt XVI. Charakterisierte den Luther als einen ernsthaften Christen. Er meinte, eine gemeinsame Erklärung ist nötig, die die Schuld auf beiden Seiten anerkennt. Und das ist sehr erstaunlich für einen Papst, weil an und für sich, ihr müsst wissen, Luther eigentlich in der katholischen Kirche oder in der Kirchengeschichte bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil als Heretiker eingestuft worden ist, als der, der die Kirche gespalten hat und den man auch als kleinen Mönch abgestempelt hat, den man eigentlich gar nicht ernst nehmen wollte. Ich möchte also beginnen mit den 95 Thesen, die 1517 nicht angeschlagen worden sind. Ich möchte ja mal diese Legende ein bisschen zerstören. Und zwar, es ist so gewesen, dass eben die Reformation kann man nur verstehen, wenn man auch die theologische und persönliche Entwicklung von Luther versteht. 1505 hat er dieses Gewittererlebnis. Und er ist dann in dieses Kloster in Augsburg als Augsburger Eremit eingetreten in Erfurt. Und 7 Jahre später hat er zum Doktor promoviert. Und zwar hat er sich dann sehr stark mit Bibelauslegung beschäftigt und ist an die neu gegründete Universität in Wittenberg gerufen worden. Er hat damals eben vor allem sich mit den Paulusbriefen und mit den Psalmen beschäftigt. Und er rang persönlich mit einem gnädigen Gott, der ihn von quälendem Selbstbewusstsein oder Sündenbewusstsein auch erlösen sollte. Und er hat das also dann nicht in diesen Heilsmitteln, die die katholische Kirche angeboten hat, damals gefunden, sondern hat eben die Bibel studiert und hier besonders eben die Paulusbriefe. Und dann durch dieses Turmerlebnis brachte er 1513 bis 14 kam er zu dieser Erkenntnis, eben es genügt nicht, dass ich nur mit Willensanstrengung oder guten Worte gerettet werde, sondern allein durch die Gnade Gottes. Zur gleichen Zeit hat der Papst Leo X. Einen Handel betrieben, und zwar einen Handel mit Ablassbriefen, die gegen Geld die Befreiung von Sündenstrafen versprachen. Das Geld hat der Papst gebraucht, weil damals eben die Peterskirche gebaut worden ist und er war sehr tüchtig, was Geldeintreiben anbelangt. Und zwar hat auch die Ämter, die verschiedenen, hat er die Zahl der Ämter hat er erhöht und auch verkauft. Albrecht von Brandenburg war Luthers Bischof. Und er hatte schon mit 23 Jahren gegen hohe Geldsummen sich eben 3 Bischofssitze erworben. Und zwar, es war an sich kirchenrechtlich verboten, aber anscheinend hat das weder den Papst gestört noch ihn selber. Und zwar, er war Erzbischof von Magdeburg, Administrator von Halberstadt und Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Dadurch hat sich der Albrecht sehr verschuldet und er musste sich Geld ausborgen von den Fuggern, die damals also schon ein großes Bankhaus hatten. Und um dieses Geld wieder hereinzubringen für ihn selber, hat ihm der Papst erlaubt, dass er sozusagen die Hälfte der Ablassgelder bekommt, die eben damals hereingekommen sind, und die andere Hälfte ging nach Rom. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Verbindung, die also der Albrecht gehabt hat, zu diesen Ablassgeldern verstehen, weil sonst würden wir nicht die Reaktion dieses Bischofs verstehen, die er dann gegenüber Luther eingeschlagen hat. Der Dominikaner Tetzel hat dann eben dieses Geld eben war Ablasskommissar des Erzbischofs, hat dieses Geld einkassiert. Und am 31. Oktober 1517 hat Luther sozusagen diese 95 Thesen dann verfasst und an den Erzbischof von Mainz geschickt. Ich kann es nur so sehen, dass ich sage, es ist anzunehmen, dass an und für sich Luther nicht gewusst hat, dass der gute Albrecht so stark in diesen ganzen Ablasshandel verwickelt war. Statt ihm zu antworten, hat der Erzbischof von Mainz die Thesen samt den Schriften von Luther nach Rom zur Prüfung geschickt. Und diese Anzeige des Erzbischofs hatte automatisch die Eröffnung eines Prozesses wegen Häresieverdachts zur Folge. Also in meinem ganzen Studium, denke ich, ist es ganz wichtig zu sehen, wie dieser Verlauf war und dass die meiner Meinung nach die Schuld an der Anzeige nicht die Dominikaner betroffen hat. In der Geschichte wird das immer so den Dominikanern in die Schuhe geschoben. Die haben das erst ein halbes Jahr später eigentlich nach Rom geschickt. Sondern die Anzeige hat der Erzbischof gemacht und damit gleichzeitig dieses Häresieverfahren eben eingeleitet. 1541, also 30 Jahre später, kann man sagen, oder 25 Jahre später, hat Luther geschrieben: Ich hoffte, der Papst sollte mich schützen, denn ich hatte meine Disputation so verwahrt und gewappnet, dass ich sicher war, der Papst würde den Tetzel verdammen und mich segnen. Wenn das wirklich so stimmt, wie es der Luther hier schreibt, dann trifft Erzbischof Albrecht die Hauptschuld, Luther aus Mangel am priesterlichen Geist zurückgestoßen zu haben und aus der Kirche gedrängt zu haben. Noch im 18. Jahrhundert klagte ein Priester und Theologe namens Rosmini, und es ist interessant, es gibt hier eine Straße, also er ist hier in dieser Gegend in Rovereto gewesen. Dieser Rosmini hat dieses verweltlichte System der Bischöfe, die mehr Fürsten als Seelsorger waren, angegriffen und schrieb ein Buch mit dem Titel Die fünf Wunden der Kirche. In diesem Buch hat er die dritte Wunde beschrieben, also die Seitenwunde Jesu. Und zwar für ihn war das das Festhalten der Bischöfe an der Macht und an ihrem persönlichen Ehrgeiz. Er empfahl den Bischöfen, dass sie wieder zurückkehren zu ihren pastoralen Aufgaben. Sie sollten wirklich die Herde weiden und Väter sein. Und er hat dann gemeint, eben, sie sollten wirklich so wie in der frühen Kirche es geschehen ist, mit ihren Priestern zusammenleben und dann eben auch ein gutes Vorbild sein. Interessanterweise, das ist im 18. Jahrhundert geschrieben worden, das Buch kam auf den Index, also die verbotenen Bücher waren das. Das ist überhaupt am Trientiner Konzil noch einmal also genau festgelegt worden, welche Bücher hier auf den Index kommen sollten und ist dann publiziert worden. Und erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde Rosmini selig gesprochen. Und ich habe mich gefragt, wie gibt's das, wie geht das, dass man auf der einen Seite jemanden auf den Index bringt und auf der anderen Seite ihn 200 Jahre später selig preist. Und Peter Hocken hat dazu gesagt, jetzt, wir waren beisammen, er hat also mitbekommen, dass diese Kongregation der Heiligsprechung das dann so gelöst hat, dass sie gesagt, sie haben gerechtfertigt, dass das Buch damals auf den Index kam, aber auch gerechtfertigt, dass er heute selig gesprochen ist. Also das heißt, man sieht überhaupt nicht diese Blindheit, die damals geherrscht hat und will sie auch nicht wahrnehmen. Und ich nehme an, das ist schon eine große Schwäche der römisch-katholischen Kirche, sich für Fehler nur sehr zögernd oder wenn überhaupt zu entschuldigen. Und ich glaube es wirklich, dass es notwendig ist und langsam gesehen werden muss, dass eben die Kirche hier wirklich Schuld auf sich geladen hat und dass sie, also die Geschwister, auch um Vergebung bittet. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil meiner Betrachtung kommen, und zwar Luther war, glaube ich, auch, und das werden wir, glaube ich, sehen können an seinem Leben, nicht nur ein Theologe, sondern auch ein Prophet der Umkehr. Und Propheten der Umkehr haben etwas sehr Unangenehmes, das heißt, sie zeigen immer mit dem Finger auf die wunden Punkte, die wehtun. Und es ist so, dass wir eigentlich die Kirche, so wie es hier im Epheserbrief steht, auf dem Fundament gebaut ist. Und zwar nicht nur der Apostel, sondern auch der Propheten. Wenn ihr euch eben euren Zettel anschaut, dann seht ihr diese glückliche Kirche, die auf dem Fundament gebaut ist. Sie steht fest. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Also es ist auch wichtig, dass wir immer wieder betonen, der Schlussstein ist Christus selbst. Und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Und in der zweiten Bibelstelle, also wo es über den fünffachen Dienst geht, heißt es, er gab den einen das Apostelamt, anderen setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Um die Heiligen für die Erfüllung ihrer Dienste zuzurüsten und für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Im Laufe der Kirchengeschichte ist das Prophetenamt immer mehr geschwächt worden. Und es sollte so sein, also wenn man jetzt fünffacher Dienst nimmt, dann würde ich sagen, das ist der Prophet, hier ist der Apostel. Und die müssen zusammenarbeiten. Wenn Apostel, also in der Gemeinde von Antiochien oder so, habt ihr eben Aposteln und Propheten zusammen. Wenn es so ist, dass praktisch das nicht zusammenstimmt, dann fängt die Kirche an zu wackeln, so wie sie auf dem zweiten Bild vorhanden ist. Und wenn es dann so wie im Laufe der Kirchengeschichte passiert, dass die Propheten fast wegfallen, dann habt ihr diese Kirche, die hier eben mit Sprüche bezeichnet ist, 29,18. Ohne prophetische Weisung verkommt das Volk, weil es eben keine Korrektur hat. Die Apostelgeschichte zeigt uns also, dass es notwendig ist, eben dieses Fundament zu haben. Aber im Lauf der Kirchengeschichte ist das eben anders gewesen. Ich zeige es euch an einem Beispiel, und zwar an dem Beispiel vom Savonarola. Er war Dominikaner und hat unter dem meiner Meinung nach fast schlimmsten Papst gelebt, Alexander dem VI. Und Savonarola hat sich eben nicht gescheut, Kritik zu üben, aber meiner Meinung nach in richtiger Art und Weise, wie ein Prophet halt das tun muss. Und er hat gesagt, ein Christenleben besteht nicht in Reichtum, äußeren Werken. Und das war sehr vor Luther. Also nicht in äußeren Werken, Lippengebeten, prächtigen Kirchen, goldgewirkten Gewändern, prunkvollen Geräten, Ablässen, Wallfahrten und Reliquiendienst, sondern in der Reinheit des Herzens, in der Aufrichtigkeit der Gesinnung und der wahren Liebe. Dadurch, dass das Apostelamt immer mehr weggefallen, also dass Petrus, das Prophetenamt immer mehr weggefallen ist, und auch die anderen Patriarchate weggefallen sind, die eben zum Teil unter islamische Herrschaft gekommen sind, ist es so gewesen, dass praktisch Rom immer mehr Macht aufgehäuft hat. Und zwar war es so, dass dann eben das Papsttum sich selbst immer mehr überhöht hat und unangreifbar sich gemacht hat. Papst Johannes der XII., er hat im 10. Jahrhundert gelebt, hat gesagt, also Gehorsamsverweigerung ist schlimmer als Abweichung von kirchlicher Lehre. Dann gibt es andere Päpste, ich werde jetzt nicht jeden davon nennen, aber ich werde euch das sagen, welche Aussage sie getroffen haben. Allein der Papst ist der Universalrichter. Niemand darf ihn richten. Niemand kann über den Papst urteilen. Der Papst ist der Herr des Universums. Wenn ihr euch an das Bild von Hans-Peter erinnert, also es ist ja damals die Welt aufgeteilt worden, und da hat der Papst es bestimmt, dass die Welt zwischen den Spaniern und den Portugiesen aufgeteilt wird. Oder auch England ist von König Johann an den Papst als Lehen geschenkt worden. Ganz England, müsst ihr euch vorstellen. Ja. Bonifaz der VIII., der hat im 13., Anfang des 14. Jahrhunderts geregiert, besiegelte den päpstlichen Absolutismus mit dem Ausspruch, es gibt nur eine katholische und apostolische Kirche. Außerhalb gibt es keine Erlösung und Vergebung der Sünden. Für die Erlösung ist es notwendig, dem römischen Oberhirten untertan zu sein. Aus einer christuszentrierten Kirche ist eine papstzentrierte Kirche geworden. Und zwar damals wirklich ein geschlossenes System, das eng mit der kaiserlichen Macht verbunden war. Ich habe es einmal, ich habe ein Referat einmal gehalten, und man kann sagen, seit dem fränkischen Königen ist es fast zu einem geschlossenen System, zu einer Ehe fast geworden. Das heißt, wie in einer Ehe, wenn die zwei Herrscher gut zusammengearbeitet haben, war das durchaus nicht so schlecht. Aber wehe, wenn sie gestritten haben oder vor allem rivalisiert haben, was ja dann sehr stark passiert ist. Alle, kann man sagen, die dieses System angegriffen haben, wurden wegen Majestätsbeleidigung sozusagen angeklagt oft oder als Heretiker abgestempelt. Also das ist den Waldensern, den Katharern, den Täufern passiert, weil eben die so eng zusammengearbeitet haben, dass ihr euch vorstellen muss, kaum dass der eine angegriffen worden ist, ist sozusagen, also wenn man praktisch, wenn der Papst sie exkommuniziert hat, war das dann auch zugleich auch Ausschluss aus dem gesellschaftlichen System. Also der Kaiser hat auch reagieren müssen. Es ist vielleicht auch kein Wunder, dass nach dieser Überhöhung das Papsttum in eine wirkliche, man nennt das babylonische Gefangenschaft geraten ist. Und zwar, es fiel unter die Herrschaft des französischen Königs, der behauptete, das Schwert des Papstes besteht nur aus Worten, das meinige ist aus Stahl. Aber es hat noch einen größeren Abstieg gegeben, und zwar das 40-jährige Schisma, wo es zuletzt 3 Päpste gegeben hat. Und jeder hatte seine Anhänger. Und jeder hat den anderen exkommuniziert mit seinen Anhängern. Und wenn man vom Geistlichen das anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass Europa geistlich wirklich einen großen Abstieg erlitten hat. Was sich ja dann auch in den großen Kriegen dann gezeigt hat. Luther kannte diesen geistlichen und moralischen Verfall der Kirche und ihre Ansprüche. Und er hätte meiner Meinung nach ein Apostelamt gebraucht, um als Prophet wirklich richtig agieren zu können. Und er hat aber eben er ist eben ja vom Papst und von seinem Bischof eben als Heretiker abgestempelt worden und hat dann das Schicksal erlitten, was auch Savonarola bis zu einem gewissen Grad erlitten hat und auch andere Umkehrpropheten. Das schlagt sich dann um. Das heißt, aus Wut, was man verstehen kann, aus Enttäuschung, werden diese Leute fanatisch, würde ich fast sagen. Und in irgendeiner Weise schlägt sich das dann in das Gegenteil um. Man muss wissen, dass Luther am Anfang das Papsttum sehr, sehr hoch gehalten hat. Er hat sich selber als Papalist bezeichnet, also als großer Anhänger. Aber er hat sich anscheinend nur befreien können, indem er dann eben total in das Gegenteil verfallen ist. Und er ist so weit gegangen, dass er eben gesagt hat, das Papsttum und der Papst ist der Antichrist. Und seine Worte gegenüber dem Papsttum waren mindestens so schlimm wie gegen die Juden. Mit dem Unterschied vielleicht, dass manches, was er gesagt hat, auch der Wahrheit entsprochen hat. Denn die Päpste ab dem 10. Jahrhundert waren wirklich Diebe, Mörder zum Teil und Ehebrecher. Er hat dann eben, weil er eben sich da mit dem Antichristen so viel beschäftigt hat und mit der Offenbarung und mit Daniel, hat er die Wiederkunft Christi noch in seiner Zeit erwartet. Während die Kirche erwartet hat, dass er eben dadurch, dass er Heretiker ist, dass all das, was jetzt da hier auch seine Anhänger tun, so einfach verschwinden werden. Sie haben gehofft, also dass das möglich ist, dass eben das kein wirkliches Gewicht hat. Und ich sage, nach dem Gamaliel-Prinzip hatten beide nicht recht. Jesus ist nicht in der Zeit Luthers gekommen, und die Reformation hat die Jahrhunderte überlebt. Und wir erleben immer mehr, dass der Geist Gottes auch eben sehr viele Kirchen außerhalb der Kirche schenkt. Und das ist die Frage, was das für uns heißt. Muss die katholische Kirche sich noch weiterhin fürchten vor den Freikirchen oder kann sie sie auch sehen, dass sie auch vom Geist erfüllt sind und eben zum Leib Christi gehören, was ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil möglich ist. Teilweise, ja. Es braucht vielleicht noch ein Konzil. Die Gegenseite hat also in Luther nur den Heretiker gesehen, den man zu einem Widerruf bewegen musste. Und nachdem er sich nicht zu einem Widerruf hergegeben hat, hat ihn der Papst dann exkommuniziert 1521. Und was ich wirklich sehr, sehr traurig finde, ist, dass Luther und seine Anhänger immer wieder gesagt haben, beweist uns das, dass wir falsch sind, aus der Schrift. Und das ist auch, ihr könnt es noch in der Gegenreformation dann verfolgen, wo dann die Leute also vor Kommissionen geladen worden sind, die Evangelischen. Sie haben immer gesagt, beweist uns, dass wir falsch liegen aus der Schrift. Und man hat es nicht getan, sondern man hat sie gefragt, glaubt sie an das Fegefeuer, an Maria, an die Heiligen und geht sie ja einmal im Jahr beichten. Also das hat man ja vorweisen müssen, einmal im Jahr. Und dann zur Kommunion. Und ich finde das unglaublich traurig. Es tut mir für meine Kirche unglaublich weh, dass man nicht bereit war, es hat ja gute Theologen gegeben damals, dass man nicht bereit war, hier wirklich einen Dialog zu führen. Es war nicht die Zeit anscheinend reif. Dr. Eck, der ja mit Luther dann diese Disputation in Leipzig geführt hat, der war Jesuit, hat dem Papst erklärt, dass diese Bannandrohungsbulle, die war schon draußen, also sie war schon veröffentlicht, eigentlich sehr verschwommen ist und unbefriedigend, dass man eigentlich nicht das wirklich sagen konnte, was wirklich gegen den Luther zu sagen wäre. Und diese Bulle war das Einzige, was von Seiten der Hierarchie bis zum Konzil von Trient Luther vorgeworfen worden ist, schriftlich. Also nicht die 95 Thesen, meiner Meinung nach, ihr könnt sie ja mal lesen, waren das Problem, also heute schon überhaupt nicht, bis auf eine These, die drinnen ist, wo man sagen kann, ja, okay, die ist vielleicht wirklich nicht das, was Lehre der Kirche damals war und vielleicht auch, die auch heute noch so ist. Aber diese Polemik Luthers gegen das Papsttum nach 1518 hat diesen tiefen Graben zwischen der katholischen Kirche und der Hierarchie vor allem, also auch dem Papsttum und der heutigen Kirche geschaffen. Aber besonders eben gegenüber Luther. Und es ist die Frage aufgeworfen worden, ob man diese Bannandrohung eben zurücknehmen kann. Und die ist zumindest bis jetzt mit Nein beantwortet worden. Aus diesen Gründen. Das, was sicher bei Luther passiert ist, er hat die Struktur der Kirche in Frage gestellt und das war natürlich schon ein großer Angriff, den die Kirche nicht zulassen wollte. Johannes Paul II. Hat dann ja, glaube ich, in Ut Unum sind heute gesagt, er möchte sozusagen, dass das Papsttum neu sozusagen überdacht wird und dass es nicht mehr ein Stolperstein sein soll zur Einheit. Da ist aber ein großer Schritt eben von Luther eben bis zu unserer Zeit im Denken. Interessant, das habe ich herausgeschrieben, das möchte ich nur bringen. Luther hat 1516 gesagt, würde man den Heretikern folgen? Also da war er ja, das war vor 1517, von denen ein jeder sage, er sei vom Heiligen Geist geleitet, dann gäbe es so viele Kirchen wie Häupter. Deshalb wolle Christus nur durch einen Menschen Gewalt ausüben. Diese Gewalt habe er so gefestigt, dass alle Mächte der Welt und der Hölle nichts wider sie vermögen. 1517, also ein Jahr später, schrieb er im Römerbriefvorlesung, die ganze Kurie sei verkommen. Also die Kurie ist der Hof sozusagen des Papstes. Nichts Positives gehe vom Sitz des Papstes aus. Der Glaube sei der Fels der Kirche. Also man sieht, und das hat, dieses Ringen könnt ihr dann sehen, also ich habe das herausgeschrieben, was er positiv gesagt hat und was negativ. Und es geht bis zum Jahre 40, dass er eben immer ständig noch geschwankt hat. Ich habe dann gemeint, eine Rückbesinnung vielleicht auf die Wurzeln kann vielleicht helfen, dass wir uns eben schauen, wie war das damals am Anfang mit der Kirche. Und am Anfang wurde Petrus oft mit dem Hahn abgebildet. Heute hauptsächlich mit dem Schlüssel. Und zwar der Hahn erinnert uns ja an den Verrat. Also man sieht auch die schwache Seite des Petrus. Und es heißt dann, wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Und Luther hat oft das Apostelkonzil zitiert, wo die Auffassung des Petrus erst dann angenommen wurde, als sie auch von Jakobus, dem Bischof von Jerusalem, bejaht worden sei und die Zustimmung der ganzen Kirche gefunden habe. Interessanterweise wird dieses Apostelkonzil nicht in der Kirchengeschichte bei den meisten Büchern also als Konzil gewertet, sondern die Geschichte der Konzilien fängt mit Nicäa 325 an. Ich frage mich auch, vielleicht ist es auch, weil eben dieser Bruch schon da war, dass die Kirche sozusagen damals einfach nicht mehr das sehen wollte. Manche sind dann auch noch so nett, dass sie es nur als, also abtun als kleine Versammlung, die man also nicht so ernst nehmen muss. Meiner Meinung nach hat das Apostelkonzil aber alle Kriterien, die wir eigentlich für ein Konzil sagen. Also es waren Aposteln da, es war eine Glaubensfrage, ist besprochen worden. Und ja. Ich kann mich nur erinnern, dass wir mit Benjamin Berger in Jerusalem bei einem Treffen von Todd Schuster im Council 2 um diese Wiederherstellung des Bischofssitzes von Jerusalem gebetet haben. Und vielleicht braucht es diese Wiederherstellung, dass wir in die richtige Ordnung kommen. Aber das überlasse ich jetzt dann unseren messianischen Geschwistern, wie sie das auch sehen. Ich möchte zum Abschluss dann noch diese dritte Betrachtung bringen. Und zwar, ich habe mir die Frage gestellt, wie konnte und kann es so dazu kommen, dass Menschen, die sich Christen nennen, Dinge tun, die dem Evangelium scharf entgegenstehen? Und was muss geschehen, so wie wir es heute gesehen haben, dass wir Christus ähnlicher werden? Und ich habe also zwei Bücher gefunden. Das eine heißt, ist von Judith Hogan, Im Feuer verwandelt. Und sie spricht eben da von dem wahren und falschen Selbst. Und zwar, sie sagt, das wahre Selbst formt sich in enger Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Also wenn ihr euch heute an den Vormittag erinnert, dann sind wir auf dem richtigen Weg, das zu betrachten und auch hoffentlich, dass es Gott mit uns möglich hat, dass wir eben uns so in das Bild Gottes verwandeln lassen. Darum tötet, was irdisch an euch ist, Unzucht, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, Götzendienst, Neid, Eifersucht, Spaltungen, Parteiungen, heißt es im Galater 5, 19. Also das kann man großen Seils dem Papsttum des 10. Jahrhunderts aufwärts vorwerfen. Das falsche Selbst, das ist dieses, ist die Fassade, die wir konstruieren, um Liebe und Annahme in der Welt zu gewinnen. Wir werden zu Maskenträgern und streben nach Wertschätzung, nach Macht und Sicherheit. Das war einer der Gründe, warum praktisch das Papsttum eben sich mit den fränkischen Kaisern zusammengetan hat, war, weil sie in den Waffen der Franken sozusagen die Sicherheit gesucht haben. Und das hat schon Jesaja angegriffen, dass das nicht gut ist. Aber es geschieht ja bis heute, oder? Also nicht in Macht und Sicherheit und in Äußerlichkeiten sollen wir uns konzentrieren. Dazu passt also Matthäus 23, das, was Jesus über die Pharisäer sagt. Weh euch, ihr Heuchler. Also Heuchler heißt ja auch Maskenträger. Und wir haben keine Mittel, um uns aus diesem Gefängnis zu befreien, sagt diese Judith Hogan, sondern nur die Kraft Gottes, also wirklich das Kreuz und der Heilige Geist müssen hier uns helfen, dass wir von dem befreit werden. Wir erfahren diese Verwandlung nicht, wenn wir nur zur Kirche gehen und die Heilige Schrift lesen, was alles gut ist. Das Ego sitzt immer auf einem hohen moralischen Ross. Und mir hat dieses Bild deswegen so gut gefallen, weil er hier die roten Schucherl vom Papst anhat, die ja Gott sei Dank Papst Franziskus verweigert hat. Und die roten Schucherl waren immer ein Symbol für imperiale Macht. Auch bibelfeste Christen ignorieren den größten Teil der Heiligen Schrift, wenn sie ihnen eine persönliche Veränderung abverlangt. Unser Charakter, und das ist etwas, was George Smiley, den ich sehr bedauere, dass er diesmal nicht dabei ist, immer wieder sagt, unser Charakter muss Jesus ähnlich werden. Amen, ja. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass wir wirklich lernen, die Seligpreisungen ernst zu nehmen und umzusetzen in unser Leben. Selig, die ein reines Herz haben, die keine Gewalt anwenden, die Frieden stiften und um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Es heißt auch, versöhne dich zuerst mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute diese Stille gehabt haben, weil das ist zumindest meine Erfahrung, meine Müllkiste. Also ich sage immer, da hier haben wir sehr viel, auf, im Unterbewusstsein ist sehr viel drinnen. Und wenn wir in die Stille gehen, dann fängt diese Müllkiste an zu glucksen. Also die kriegt, da lösen sich meistens Spannungen. Und Gott ist, hat die Möglichkeit, Dinge hochzuholen, die da unten vergraben sind. Mich hat er selber befreit von Komplexen, von Ängsten, Todesängsten. Und der ganze Weg der Versöhnung mit meinem Vater hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht in die Stille gegangen wäre. Und hier möchte ich ein Dankeschön den Jesuiten sagen, weil sie haben da wirklich einen Weg in ihren Exerzitien gefunden, der meiner Meinung nach sehr hilfreich sein kann. Und es tut mir leid, dass die Jesuiten gerade durch die Gegenreformation so viel Negativen auf sich geladen haben, dass unsere Geschwister, glaube ich, in der protestantischen Kirche sie nicht gerne annehmen würden. Aber Franziskus ist hier, der selber auch ignatianische Exerzitien gibt und ich kann sie nur empfehlen. Es gibt einen Ausspruch, den wir vor kurzem beim Runden Tisch gehört haben. Frag einen Katholiken, was das Wichtigste für ihn ist, und er wird antworten, die Messe, also die Eucharistie. Frag, ist in der Messe das Wichtigste, dann wird ein Katholik antworten, die Wandlung. Und wenn dann noch weiter gefragt ist, die Wandlung ist so wichtig, dann wird ein Katholik sagen, nein, warum? Denn ich will mich nicht wandeln. Und zwar warum? Weil es schmerzt. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der zuckt und es nicht tut. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir ernsthaft auf diesen Weg der Einheit gehen wollen, dann müssen wir lernen, dass wir diese Dinge loswerden. Und nachdem wir uns im Saal Athenagoras befinden, möchte ich mit einem Spruch vom Athenagoras beenden. Und zwar, er war ja derjenige, der mit Paul dem VI. 1964 sich in Jerusalem getroffen hat. Und er sagt, es muss einem gelingen, sich zu entwaffnen. Ich habe diesen Kampf ausgefochten über viele Jahre. Es war schrecklich. Das kann ich von mir auch behaupten. Es war schrecklich. Aber jetzt bin ich entwaffnet. Ich fürchte mich vor nichts mehr. Denn die Liebe vertreibt die Angst. Ich bin entwaffnet. Es fehlt mir der Wille zu siegen, mich auf Kosten der anderen zu rechtfertigen. Ich bin nicht mehr auf der Hut, eifersüchtig an meine Reichtümer geklammert. Ich empfange und teile.
Danke. Und dann der freiliche Teil, eine Viertelstunde Pause. Bitte, wenn wir uns um 4 Uhr hier wieder treffen. In a quarter of an hour we have a break. In a quarter of an hour at 4 p.m. please be here again. Thank you.
Hans Peter, can I say something about us?
Yeah.
I think when I spoke last night I said that there is both spiritual work and practical work that we will be engaged in. Maybe I can have a Julia, can you?
Also gestern Abend hat er gesagt, es gibt sowohl geistliche Arbeit als auch praktische Arbeit, die wir verrichten müssen.
And I think from what Verena has said and Hans Peter, we see there is much spiritual response that we can give.
Ja, von dem, was Hans Peter und Verena gesagt haben, merken wir schon, dass es gibt sehr viel, was wir als Reaktion bringen können.
But there's also a very important practical principle for us that we must grasp.
Aber es gibt auch ein ganz wichtiges praktisches Prinzip, die man erstmal verstehen muss.
Verena speaks to us as a loyal Catholic.
Ja, Verena redet als treue Katholikin.
She speaks of Luther and honors him.
Ja, sie redet über Luther und ehrt ihn.
Luther is a prophet.
Luther als ein Prophet.
Carrying the word of God and the message of change to the church.
Das Wort Gottes und die Botschaft der Veränderung an die Kirche gebracht hat.
And then she speaks of her own church not receiving this message from Luther.
Und dann darüber, dass ihre eigene Kirche die Botschaft von Luther nicht akzeptiert hat.
So I think this illustrates in a beautiful way a very important principle of Wittenberg 2017.
Und ich denke, dass das hier stellt heraus eine ganz wichtige Prinzip von Wittenberg 2017.
We each come from a stream of the body of Christ, or the body of Messiah.
Jeder von uns kommt oder gehört einem anderen Strömung des Leibes Christi.
We honor the other streams.
Und wir ehren die anderen Strömungen.
We do not repent for the other streams.
Ja, wir tun nicht an deren Stelle Buße.
We own instead the sins and mistakes of our own stream.
Sondern stattdessen stehen wir da für die Sünden und Fehler unserer eigenen Strömung.
And we repent for the sins that we own in our own stream.
Ja, und dann tun wir dafür.
The temptation is to honor our own stream and repent for everyone else. So, Verena, thank you for illustrating this so beautifully.
Also, Verena, danke dir, dass du das so schön herausgestellt hast.
Okay.